Ich entschuldige mich vorab, dass ich einen nachösterlichen Text herausgesucht habe. Der würde wahrscheinlich auf den Sonntag nach Ostersonntag gut passen. Ich hoffe, dass er da nicht als Perikope vorgegeben ist. Aber dann ist auch mal interessant, hätte man eine Vergleichsmöglichkeit. Aber die Bibel ist ja so farbenfroh und groß, dass man da nicht nur viel hineininterpretieren kann, sondern auch eine Übermenge herausholt. Und es kommt ja immer darauf an, auf was man seine Betonung legt. Ich lese uns aus Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Falls jetzt jemand überlegt, was ist das für ein See, es ist das Galiläische Meer oder auch See Genezareth genannt. Also am See Tiberias. Und das geschah so. Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger waren zusammen. Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie mit dem Boot hinaus, fingen aber in dieser Nacht nichts. Als es Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei, rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück. Werft doch das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Dort werdet ihr Fische fangen. Das taten sie. Doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot heben, so viele Fische hatten sie gefangen. Da sagte der Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten und auch Brot war dabei. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gefangen habt, sagte Jesus zu ihnen. Da ging Petrus zu dem Boot und zog mit das Netz an Land. Und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei. Doch keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr ist. Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot, reichte es ihnen und ebenso den Fisch. Und das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern nach seiner Auferweckung von den Toten zeigte. In diesem 21. Kapitel empfinde ich so eine unwirkliche Situation. Und die empfinde ich auch in dieser C-Zeit. Es ist schwer, den Gedanken immer wieder zu sagen, das musst du noch machen und das musst du noch machen und das musst du noch machen und das musst du noch machen. Und man vergisst es tatsächlich auch nach 2 Jahren, weil es so, wie es im Moment ist, das Unnormale ist. Bis zum 20. Kapitel des Johannesevangeliums ist alles bunt und in Farbe. Und in diesem 21. Kapitel habe ich das Gefühl, das ist so diffus. Ich meine, ich bin vor ungefähr 40 Jahren mal durch einen Lärchenwald gewandert. Es war ein schöner Sommertag, aber in diesem Lärchenwald war so ein komisches Licht, dass ich gedacht habe, jetzt müssten doch eigentlich so Elfen und Trolle und kleine Zwerge so hinter den Baumstämmen hervorgucken. Das war wie in so einem Märchenland. Und so empfinde ich es in diesem 21. Kapitel auch. Das ist irgendwie alles komisch. Wir treffen auf 7 Jünger Jesu und die wissen nicht so recht, was sie tun sollen. Jesus war nicht ständig bei ihnen. Der Text sagt, das war die dritte Begegnung. Sicherlich waren sie noch mit der Verarbeitung des Geschehens und ihrer Erlebnisse beschäftigt und auch mit dem des eigenen Versagens, außer Johannes, der mutig mit in den Tempel ging. Johannes, der auch bei der Kreuzigung dabei war, sind sie ja alle abgehauen. Petrus hat seinen Herrn, wie vorher gesagt, 3-mal verleugnet und Judas, um den es am Karfreitag gehen wird, hat sich, nachdem er seine Situation erkannt hatte, aufgehängt. Die Situation ist unübersichtlich. Was passiert jetzt? Wie geht es weiter? Und jetzt entschuldigt bitte meine Ironie, die ich manchmal so an den Tag lege. Was haben diese Jünger alles mit Jesus erlebt? Und wenn ich ein Ostfriese wäre, dann würde ich fragen, und? Hat es ihnen was genützt? Jedenfalls im Moment noch nicht. Ich habe festgestellt, dass Wunderglaube nicht lange anhält. Wunderglaube muss immer wieder nachgefüllt werden, so wie wenn ein Drogensüchtiger seine Drogen nimmt, damit er wieder ein paar Tage geradeaus laufen kann. Ein Wunderglaube kann niemals die Grundlage eines Lebens mit Gott sein. Aber ein Beiwerk, eine Bestätigung dessen, was man glaubt, auf jeden Fall. Nun stehen sie betröppelt da und überlegen, was machen wir und was macht man, wenn man nicht weiter weiß. Man sucht nach Bekanntem, man sucht nach Gewohntem und Petrus sagt, ich gehe fischen. Und die anderen sagen, ja, da kommen wir eben mit. Der Erfolg dieser Nacht ist allerdings gleich null. Und als Angler kennt man das auch. Das geht gar nicht darum, dass der neben mir mehr fängt oder überhaupt was fängt. Ich habe es in der Schmalkalde in Thüringen erlebt, dass die Fische, ich weiß nicht, ob die mich nicht für voll genommen haben oder was, die schwammen um mich rum. Zwei kleine Forellen standen 2 Meter vor mir im Wasser und bewunderten meine Gummistiefel. Aber angebissen haben sie nicht. Oder ich habe es erlebt, dass sie 30 Meter vor mir tobten und jagten. Und nachdem ich mich dann so langsam angeschlichen habe, da tobten sie 30 Meter hinter mir. Da muss man ganz viel Humor haben an manchen Stellen, glaube ich. Und so ging das den Jüngern hier auch. Die ganze Nacht durch gefischt, ausgeworfen, eingezogen, nichts. Was man dann nicht braucht, und das gilt auch für Angler, das sind dann so kluge Ratschläge und dumme Fragen von irgendwelchen Passanten. Deswegen angle ich gerne da, wo ich nicht so viel Publikumsverkehr habe. Nicht? Wir kennen das, dass jemand sagt, na, beißen Sie? Und ich antworte dann, sehe ich so aus, ich bin doch kein Hund. Und jetzt steht da einer am Ufer und beobachtet diese Erfolglosigkeit und ruft ihnen zu, Kinder, habt ihr etwas zu essen dabei? Da würde ich mich fragen, was will der denn jetzt? Und sie müssen richtigerweise antworten, nein, haben wir nicht. Ich stelle in dieser Szene aber fest, dass Jesus nicht die Absicht hat, die Jünger zu ärgern. Er will ihnen nicht ihr Unvermögen vorhalten, er will das nicht herausstellen. Er will auch nicht seine Überlegenheit demonstrieren, wie manche Menschen es gerne tun, die entweder aus Spaß oder aus Berechnung Hilfe anbieten. Wir kennen das vielleicht. Da ist ein kleiner Butcher von 6 Jahren, der sich an einem Karton vergreift, der viel zu schwer für ihn ist. Und was machen wir, statt ihm zu sagen, du komm, ich fass mit an, kommen wir dem Kleinen manchmal mit der Art, na, meinst du nicht, dass der ein bisschen zu schwer ist für dich? Also wenn Leute uns helfen, uns aber so begegnen, ja, so auf diese glatte Tour, dann sagt artig Danke, aber lasst euch nicht in die Abhängigkeit zu ihnen bringen. Die werden euch das immer wieder vorhalten, dass sie euch mal geholfen haben. Ich weiß, wovon ich rede. Nach einer durchfischten Nacht haben sie natürlich Hunger. Was für eine Frage. Aber sie hatten nichts. Und das war so. Und das mussten sie auch zugeben. Wenn ich auf mein eigenes Leben gucke, dann habe ich längst noch nicht alles, was ich mir gewünscht habe und was ich mir erträume. Aber ich habe oft auch die Gelassenheit, es Gott zu überlassen, dass er entscheidet, was für mich gut ist. Und trotzdem sind Wünsche und Träume da. Auf der anderen Seite stelle ich aber auch fest, ich bin reich beschenkt an vielen Stellen. Ich muss nicht geizen zum Beispiel. Ich kann mir vieles leisten. Vielleicht habe ich sogar manche Gaben und Begabungen, also Witze erzählen, das kann ich auf jeden Fall sehr gut, aber Fenster putzen nicht unbedingt. Mit dem, was ich habe und kann, versorge ich mich und andere und auch meine Gemeinde. Aber kann ich mich damit vor Gott freikaufen? Nein. Ich kann mir die Gnade Gottes nicht erkaufen. Das, was Jesus für mich getan hat, das kann ich nur im Glauben annehmen. Und dann soll ich mit meinem Hab und Gut und auch mit meinem Können verantwortlich vor Gott umgehen. Ich wünsche niemandem, dass er mal wie diese Knechte in dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten, also wo ein Herr seinen Knechten verschiedene Summen zum Arbeiten gibt, und der eine buddelt es in die Erde ein und bringt es nicht mal zur Bank, wo es Zinsen bringt, dass Gott niemanden von uns fragt: Du, was hast du eigentlich mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Wünsche niemandem dabei einen roten Kopf. Und jetzt kommt eine ungewöhnliche Anweisung. Jesus ruft ihnen zu: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Und tatsächlich, sie fangen Fische. Da klingelt es doch in ihrem Kopf, das haben wir doch auch schon erlebt. So einen Fischzug. Ziemlich am Anfang, oder einige haben es erlebt, waren ja noch nicht alle als Jünger berufen. Aber vier waren auf jeden Fall bei, wo zwei Boote fast untergingen vor lauter Fang. Und jetzt erkennen sie ihn. Jetzt wissen sie, das ist Jesus. So ungewöhnliche Anweisungen, die gibt uns kein anderer. Werft das Netz auf der rechten Seite, als wenn die da sind. Aber es klappt. Warum Petrus ins Wasser springt, weiß ich nicht. Vielleicht wollte er als Erster bei Jesus sein. Vielleicht hatte er ja was vor, mit ihm zu klären. Aber seine Lektion, die bekommt er ja erst nach dem Essen, wo Jesus ihn dreimal fragt: Hast du mich lieb? So wie er ihn dreimal verleugnet hat. Das kommt erst nach dem Essen und das ist nicht das Thema der heutigen Predigt. Und erst als die anderen mit dem Netz an Land kommen, fasst er auch mit an. Und dann staunen sie. Da ist ein Feuer, das brennt. Da sind gebratene Fische. Da ist Brot. Es ist alles vorbereitet. Warum fragt Jesus: Habt ihr was zu essen dabei? So ist Gott. Von ihm ist alles geplant, wunderbar erdacht, wunderbar gemacht und wir brauchen es nur dankbar anzunehmen. Und wir müssen ihm nicht erklären, was er noch zu tun hat, damit wir uns und unsere Ideen so bestätigt fühlen. Es ist alles geplant, es ist alles da von ihm. Nur annehmen, fragen und annehmen. Genau genommen haben wir ja nichts zu bringen und genau genommen sind wir auch nichts. Alles, was wir sind oder zumindest was er zulässt, das sind wir. In seinen Augen sind wir wertvoll. In ihm und durch ihn sind wir wertvoll. Also pass auf, kleiner Mensch, was du denkst, vor allem von dir selbst. Und wenn du dich dann richtig positioniert hast mit Gottes Hilfe, dann bring von dem, was Gott dir gegeben hat, dazu. Und das fordert Jesus von seinen Jüngern auch. Bringt auch von den Fischen, die ihr gefangen habt. Bringt von dem, was Gott dir gegeben hat, dazu. Dann reicht es für alle. Und es bleibt noch eine Menge übrig. Und da klingelt es wieder bei den Jüngern. Das haben wir doch auch schon mal erlebt irgendwo. So 5000 Männer plus Frauen und Kinder. 4000 Männer plus Frauen und Kinder. Sind alle satt geworden von ganz wenigem. Und es waren auch Brot und Fische oder Fische und Brot. Wenn wir diese Möglichkeiten hätten, dann könnte man Hunger und Not in der Welt verringern oder sogar stillen. Es müssen nur genügend Menschen mitmachen. Und ich glaube, daran hapert es. Jesus tut hier das Naheliegende. Kommt her und frühstückt. Und mal ganz ehrlich, jetzt habe ich hier so viel vom Essen geredet. ich bekomme jetzt auch Hunger. Und jetzt kommt mal die alligatorische Frage oder allegorische, ich weiß es nicht. Alligatoren sind was anderes, ne? Allegorische Frage, habt ihr etwas zu essen dabei? Genieße nachher dein Mittagessen voller Dankbarkeit gegenüber denen, die es zubereitet haben. Auch gegenüber denen, die es bezahlen konnten. Vor allem aber gegenüber Gott. So einfach, so freundlich, so unkompliziert kann eine Begegnung mit Jesus sein. Und jetzt oder demnächst, bring doch deinen Anteil dazu. Es liegt Segen drauf, eine Menge. Amen.